Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Karst, in der Technik Charlotte Kroll. Und mein Gast kommt heute Abend aus Hemer und hat den Namen Rosa Ananichev. Guten Abend, Frau Ananichev. Ich freue mich, dass Sie den Weg ins Studio gefunden haben.
Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, obwohl ich auch gleichzeitig sehr aufgeregt bin.
Das kriegen wir gleich schon hin
mit der Aufregung. Das wird sich legen.
Frau Ananichev, ich bin durch einen Zeitungsartikel auf Sie aufmerksam geworden, auf der ständigen Suche nach noch unbekannten Autorinnen und Autoren. Wie Ihr Name vermuten lässt, sind Sie nicht so ganz deutsch.
Ja, ich selbst bin eine Deutsche, aber verheiratet war ich mit einem Russen, komme aus Russland, bin aber in einem deutschen Dorf geboren, in Sibirien, und da aufgewachsen.
Sibirien groß geworden. Wie kamen Deutsche nach Sibirien?
Also das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist gegründet Anfang des 19. Jahrhunderts. Das waren sogar meine Großeltern, die das Dorf gegründet haben. Es war noch vor der Revolution. Und die haben sich da niedergelassen, weil sie neue Länder suchten. Und dann kam die Revolution und dann wurde alles anders.
Kamen Ihre Großeltern aus Deutschland dahin oder lebten die schon auf dem Gebiet des damaligen Russlands?
Die lebten schon in Russland, ja. Ihre Vorfahren, meine Vorfahren, die kamen aus Deutschland, ja. Aber im 17., 18. Jahrhundert.
Wie dürfen sich die Hörer ein deutsches Dorf in Sibirien vorstellen? Weites Land, viel Eis, immer kalt, Bären und dann noch ein paar Deutsche.
Das sind so typische Vorstellungen, aber so ist es nicht. Es ist im Winter sehr, sehr kalt, das stimmt. Es kann immer 40 bis zu 50 Grad minus werden, aber im Sommer dafür sehr heiß. Und Bären gab es in unserem Dorf nicht.
War das dann so ein Dorf, was also so gut wie ausschließlich von deutschstämmigen Menschen bewohnt wurde?
Ja, fast ausschließlich waren es Deutsche. Es waren ein paar Familien dabei, die Russen waren oder Kalmiken.
Wie groß war so ein Dorf dann? Wie viele Einwohner?
Vielleicht 80 Höfe waren das. So kleine Bauernhöfe mit ein paar Schweine.
Echte Kühen. Landwirtschaft?
Echte Landwirtschaft. Die hatten ja kein Eigentum. Es gehörte ja alles dem Kolchos.
Praktisch eine Kolchose,
ja,
mit
kollektive Wirtschaft.
Wo jetzt jeder so gewisse Aufgaben zu erfüllen hatte,
ja.
Dinge anzupflanzen, gewisse Tiere, ja, vorzuhalten.
Ja, ja. Allerdings hatte man auch Kühe, Schweine und einen Garten und ein Kartoffelfeld, wo man pflanzen konnte.
Sprechen wir dann gleich mal über Ihre Kindheit, aber vorher machen wir eine musikalische Pause. Sie sind also dann, Frau Ananichev, in dem Dorf groß geworden.
Also zu Hause wurde Deutsch gesprochen. Es gab keine Kindergärten in so einem Dorf. Die Schule fängt an mit 7 in Russland. Mit 7 wird man eingeschult. In unserem Dorf gab es nur die Grundschule, also 4 Klassen.
Wie viele Kinder lebten denn da so auf den 80 Höfen?
Als ich in die Schule kam, Klasse, 20 Kinder. In der ersten Klasse. Und es wurde auch oft praktiziert, dass 2 Klassen in einem Klassenzimmer untergebracht wurden. Das war normal.
Wurden Sie russisch unterrichtet?
Ja, auf jeden Fall russisch. Ja, das war ja in den Anfang 60er Jahre. Also ich hatte eine russische Grundschullehrerin, aber es gab auch deutsche Lehrer.
Zum Verständnis mal für die Hörerinnen und Hörer, Sie machen ja kein Geheimnis daraus, dass Sie 1954 geboren sind. So, dann hatten Sie die Grundschule in Ihrem Dorf und wie ging es dann weiter? Dann mussten Sie in die nächstgrößere Stadt zur weiterführenden Schule?
In dem Nachbarsdorf gab es dann die 8-Klassenschule.
Wie kamen Sie dann dahin? Ich denke, Schulbusse waren wohl in Russland noch nicht so bekannt.
Schulbusse nicht, aber es gab Lastwagen mit einer Plane drauf. kleinen Fensterchen an der Seite. Das war die Schule.
War das dann Privatinitiative?
Nein, oder? Das war dann vom Kolchos waren die gestellt. Aber nur im Winter und Frühjahr, später Herbst. Ansonsten musste man entweder zu Fuß laufen oder wer ein Fahrrad hatte, mit dem Fahrrad. Oder die Eltern brachten ihre Kinder zur Schule mit einem Motorrad. Mit Autos seltener.
Ich stelle mir jetzt Sibirien als sehr weites Land vor. Von wie vielen Kilometern reden wir dann da?
5 Kilometer waren das.
Wurden da in der Schule bestimmte Talente gefördert?
Wenn die Lehrer merkten, dass jemand Begabungen hatte, zum Beispiel Musik, ja, dann wurde etwas intensiver mit diesen Schülern der Unterricht geführt.
Waren die Unterrichtsfächer so ähnlich, wie wir das hier in Deutschland kennen?
Eigentlich die gleichen Fächer wie auch hier.
Ihr Dorf war ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine Baptistengemeinde.
Genau.
Und die Baptisten sind ja da so ein wenig eigen.
Ja.
Ja, sie lachen darüber. Ja, wie ist denn so Ihr religionsstrenger Vater damit umgegangen?
Ja, Schule war ja Pflicht, da ja konnten sie ja nichts machen.
Ja. Aber in der Schule gab es keinen Religionsunterricht, oder?
Nein, weil ja, Russland ist ja bekannt für den Atheismus.
Also die haben doch so viele Klöster, ja, die sind
jetzt,
sogar mit goldenen Dächern.
Jetzt schon, ja, klar.
Was waren denn so Ihre Lieblingsfächer in der Schule?
Literatur ist klar.
Wie sind Sie an Literatur gekommen? Welche russischen Autoren so von den berühmten waren denn in und welche durften gar nicht gelesen werden?
Ja, in der Schule haben wir nur Klassiker durchgenommen. Was verboten war, das gab es ja auch nicht.
Also, und da haben Sie schon so eine gewisse Liebe zur Literatur entdeckt.
Ja.
Und haben auch dann schon Berufsvorstellungen entwickelt?
Ich wollte was mit Büchern zu tun haben. Deswegen bin ich auch zu meinem Beruf gekommen.
Und Ihr Beruf ist?
Bibliothekarin. Also in Russland war ich Bibliothekarin, mittlere Qualifikation. In Deutschland ist der Beruf anerkannt als Assistentin an Bibliotheken.
Und Sie arbeiten auch in einer Bibliothek?
Ich arbeite in der Stadtbücherei Ludenscheid seit 2000. Fest eingestellt bin ich seit 2003.
Was machen Sie dann da?
Ich bin hauptsächlich in der Katalogisierung und Erwerbung beschäftigt, aber natürlich auch im Publikumsdienst.
Wortart mit Klaus Karst.
Mein Gast heute Abend, Rosa Ananitschew aus Hemer. Bevor wir mit Ihrem Lebenslauf weitermachen, schlage ich vor, Sie lesen doch einen kleinen Auszug aus Ihrer Kindheitsgeschichte aus dem Buch In der sibirischen Kälte.
Und die Geschichte heißt Verbotene Früchte. Für die sibirischen Äpfelchen kann man wahrhaftig nur die Verkleinerungsform anwenden, obwohl es verschiedene Sorten davon gibt. Die kleinsten sind vielleicht vergleichbar mit einer Kirsche, die größten mit einer Aprikose und jede Sorte hat ihren eigenen Geschmack. Apfelbäume gab es in jedem Garten, auch in unserem. Und trotzdem war es ein besonderes Abenteuer für die Dorfkinder, sich in den bewachten Kolchos-Obstgarten zu wagen, denn da schmeckte das Obst am besten. Ist doch klar, man denke bloß an den Ausdruck »verbotene Früchte«. Ein Erlebnis in diesem Zusammenhang ist mir gut in Erinnerung geblieben. Es war ein schöner, sonniger Herbsttag und ich vielleicht 6 Jahre alt. Mit wem ich auf dem Streifzug durch den Kolchosgarten unterwegs war, kann ich nicht genau sagen. Vermutlich mit der damals 8-jährigen Masche. Jedenfalls hatten wir unsere Unterhosen mit Äpfeln gefüllt. Dem verblüfften Leser sei an dieser Stelle gesagt, die Sommerkleidchen der kleinen Mädchen hatten meist keine Taschen, deren Schlüpfer dafür aber längere Hosenbeine mit Gummizug am Rand. Ja, richtig, darin ließen sich wunderbar ihre sogenannten 7 Sachen verstauen. Wir waren mit unserer Beute sehr zufrieden und befanden uns schon auf dem Rückweg, als ein ungewöhnlicher Apfelbaum meine Aufmerksamkeit erregte. Er war viel niedriger und auch breiter als die anderen. Seine Äste, leider ohne Äpfel, wie ich sofort sah, hingen bis zum mit Gras bewachsenen Boden herunter. Obwohl wir uns beeilen mussten, konnte ich meiner Neugier nicht widerstehen. Ich schob die Äste beiseite und kroch unter den Baum, weil ich hoffte, darunter vielleicht doch noch ein paar Fallfrüchte zu finden. Und tatsächlich, da lag er, ein Apfel. Ja, kein Äpfelchen, sondern ein richtiger Apfel, fast so groß wie einer von diesen, die es manchmal im Dorfladen zu kaufen gab. Meine Augen wurden vor lauter Freude und Staunen wahrscheinlich genauso groß. Ich schnappte mir den Apfel, erhob mich, und da hörte ich auch schon das wütende Geschrei des Wächters, der gerade seine Runde drehte, und die Geräusche seiner großen Rassel, die er zur Abschreckung gefiederter und zweibeiniger Diebe benutzte. Mascha und ich rannten los, hinaus aus dem Obstgarten und über den Graben hinweg, der ihn von allen Seiten umschloss. Obwohl er nicht besonders tief war und zum Glück trocken, stellte er doch ein gewisses Hindernis für ein Kind dar. Und, wie konnte es anders sein, ich stolperte und stürzte kopfüber in die Senke. Mir wurde schwarz vor Augen. Meine Begleiterin schrie panisch, »Schnell, schnell!« Sie ließ mich nicht im Stich, reichte mir ihre Hand, zog mich empor und wir setzten unsere Flucht fort. Nein, der Wächter hatte uns nicht eingeholt, aber ich nahm ihm die Sache ziemlich übel, vor allem, weil er mein Stiefgroßvater war. Er hätte seine Enkeltochter nicht so jagen dürfen. Das Schlimmste jedoch war, ich verlor im Graben den schönen, großen und den bestimmt leckersten Apfel der Welt. Und dem trauerte die kleine Rose besonders lange nach.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Rosa Ananitschew, Sie haben das Buch geschrieben In der sibirischen Kälte, eine Autobiografie, die ja bis heute Ihr Leben beschreibt. Und daraus haben Sie soeben eine Kindergeschichte vorgelesen. Wie ging es denn dann so mit Ihrem Leben weiter? Also ich stelle mir jetzt vor, Sie sitzen da in der Gegend von Omsk und sagen, jetzt möchte ich doch mal nach Deutschland. Und wie kommt man dann nach Hema?
Ja, auf die Idee kamen schon viele vor mir.
Ausgerechnet Hema? Gab es da irgendwelche Verbindungen?
Nein, das ist eigentlich eine lange Geschichte, wie ich nach Hema kam, ist auch beschrieben im Buch.
Ja, dann versuchen Sie uns mal in drei Sätzen die lange Geschichte zu erzählen.
Ja, also wir sind 1992 nach Deutschland gekommen.
Also Sie waren inzwischen verheiratet.
Ja, mit Eugen Ananitschew, ein sehr lieber Mensch.
Ein Russe.
1992 sind wir nach Deutschland gekommen, im Dezember, Anfang Dezember. Und wie das so üblich war, die Russlanddeutschen kamen zuerst in ein Aufnahmelager. Unser Lager war in Dranse. Dranse ist ja nicht weit von Berlin, so 100 Kilometer vielleicht. Wir sind vom Frankfurter Flughafen dahin gebracht mit den Bussen. Ja, da waren wir dann 10 Tage.
Genau. War das ein Problem für Sie, Ausreise zu bekommen?
Ja, obwohl ein ganzer Strom Russlanddeutschen nach Deutschland wollte.
War das dann zu der Zeit, als der damalige Bundeskanzler Kohl sich in Russland Wähler gekauft hat? Ja, nun, heute wissen wir das, also können wir ruhig drüber reden. Ja.
Ja, auf jeden Fall, das war ja zur Zeit des Kohls.
Sie waren dann in Dranse. Und wie ging es dann weiter?
Ich wollte in Dranse nicht bleiben. Ich wollte unbedingt in der Nähe von meiner Schwester, die wohnte in Siegen. Die war 2 Jahre vor uns ausgewandert. Ja. Und sie hat dann dafür gesorgt, dass wir eine Wohnung bekamen in Nordrhein-Westfalen.
Ja, Sie waren verheiratet, Sie hatten auch Kinder. Sind die Kinder auch mitgekommen?
Ja, die Kinder kamen auch mit. Der Älteste war 20 Jahre alt, der Jüngste 13.
Was hatten Sie und auch Ihr Mann oder dann auch Ihre Kinder für Vorstellungen, wie es denn in Deutschland weitergehen sollte?
Mein Mann war von Beruf Physiklehrer und Astronomie hat er auch noch unterrichtet. Und ihm war klar, dass er in diesem Beruf hier keine Stelle bekommen wird. Erstens wegen der Sprache und ja, wir wussten, wie es in Deutschland ist, dass es sehr schwer hier ist. Er hat Deutsch dann hier in der Sprachschule gelernt.
Ihre Schwester hat Sie nun nach Nordrhein-Westfalen, genau nach Südwestfalen gelockt. Wie sind Sie dann nach Hemer gekommen?
Ja, sie hat mit Hilfe einer Nichte eine Wohnung besorgt, einen Mietvertrag, den musste man vorweisen, um auch wirklich dahin zu kommen, wohin man wollte. Ja, und das hat dann so geklappt. Wir kamen aber aus Dranse erstmal in das zweite Lager in Unnamassen. Und da waren wir auch so 10 Tage und von da aus in die Wohnung in Hemer.
Und Ihre Familie hier, die hat Sie dann in Hemer ansässig gemacht.
Ja, ja.
Frau Nanitschew, sind Sie jetzt zu Hause? Ist Hemer jetzt Heimat oder ist immer noch eine Herzkammer mit Sibirien besetzt?
Ja, also eindeutig würde ich sagen, meine Heimat ist hier. Aber natürlich ist noch im Herzen ein kleines warmes Plätzchen.
Und aus dem Buch In der sibirischen Kälte lesen Sie jetzt doch bitte noch einen kleinen Ausschnitt, der betitelt ist Aus Sibirien ins Sauerland.
Ich kann sagen, dass ich mich in Russland wegen meiner Nationalität nie besonders diskriminiert fühlte. Bei der älteren Generation war das natürlich ganz anders. Die Deutschen mussten zu Stalins Zeit viel erleiden, wurden mit den Faschisten in einen Topf geworfen, zumindest aber als Beilage angesehen und dementsprechend behandelt. Alle im europäischen Teil des Landes wohnenden Deutschen wurden 1941/42 nach Sibirien verbannt und die auf diese Weise Deportierten durften nur in ihnen zugewiesenem Ort leben. Ihn zu verlassen, egal wohin, egal warum, war im besten Fall allein mit einer Sondergenehmigung erlaubt. Ich entdeckte neulich ein Dokument in russischer Sprache im Internet, eine sogenannte Einverständniserklärung. Darin stand, sinngemäß übersetzt: Ich bestätige hiermit, dass ich in diesem Ort für alle Ewigkeit verbannt bin. Mir ist auch bewusst, falls ich meinen Wohnsitz ohne Erlaubnis verlasse, werde ich mit 20 Jahren Lagerarbeit bestraft. Unterschrift. Freiwillig wurde diese Erklärung ganz bestimmt nicht abgegeben. Wer sollte damit wohl einverstanden sein? Mir fehlten die Worte, als ich den Inhalt dieser wenigen Zeilen richtig begriff. Übrigens wurden die Russlanddeutschen erst 1956 nach Stalins Tod von ihrer kollektiven Mitschuld am Zweiten Weltkrieg freigesprochen und durften sich wieder frei im Land bewegen. In den Ort, in dem sie einmal ihr Zuhause hatten, kehrte jedoch kaum einer von ihnen zurück. Zu tief saß die Angst vor neuen Verfolgungen und außerdem waren sie dort nicht willkommen. Denn die Häuser, die sie einst bewohnt oder besessen hatten, waren längst im Besitz von Fremden, mitunter sogar von ihren früheren Nachbarn, die das Glück hatten, keine Deutschen zu sein. Was mir in dieser eben erwähnten Einverständniserklärung sofort ins Auge fiel, sie war von einem Mann mit dem Nachnamen Hetterle unterzeichnet worden. Das war auch der Mädchenname meiner Mutter. Leider ist es mir nicht gelungen, herauszufinden, ob es wirklich um einen Verwandten handelte. Ja, für die Russlanddeutschen hatte das Wort Heimat mehrere Gesichter, darunter ziemlich hässliche, wie ich versucht habe zu schildern. Auch mir fehlte die feste Bindung an dieses Land, das sich stolz mit dem Namen Vaterland brüstete. Im Verlauf einer Unterhaltung mit meiner Arbeitskollegin zum Thema Heimat, es war vielleicht um 1982, gestand ich, dass ich mir insgeheim wünschte, ich könnte wenigstens einmal durch eine Stadt gehen und die Menschen ringsum nur Deutsch reden hören. Die Kollegin war ob dieses seltsamen Wunsches sehr verwundert, Vermutlich dachte sie, die spinnt doch. Nun, gesponnen oder nicht, 10 Jahre später wurde mein Traum wahr. Das hätte auch ich damals nicht für möglich gehalten. Nein, ich sehne mich nicht zurück, würde nie mehr in Russland leben wollen. Denn mein Herz sagt mir, dort wärst du tief unglücklich. Dort hättest du dein Leben nie so leben können, wie du es für richtig hältst. Dort hättest du dich verstecken, deine dir eigene Natur verleugnen müssen. Und vor allem wirst du dort nie den Ursachen deiner Depressionen und Panikanfälle auf den Grund gegangen. Hättest nie gelernt, sie zu bewältigen. Du wärst in deinem schlimmsten Albtraum gefangen geblieben. Mein Herz sagt mir, deine Heimat ist hier, in dem sauerländischen Städtchen Hemer, wo du dich wohl und zu Hause fühlst. Aber wenn ich meiner inneren Stimme aufmerksam lausche, höre ich, dass sie mir dennoch etwas zuflüstert, das ich nicht vergessen sollte. Es gibt in deinem Herzen auch einen Ort, der in weiter, weiter Ferne liegt, ein winziges Fleckchen Erde in einem riesigen Land, wo du geboren wurdest und die Welt kennenlerntest. Und dann denke ich an die schönen Momente meiner Kindheit. Die Dorfstraßen und Wiesen mit ihren Abenteuern, die Streifzüge durch die Wälder auf der Suche nach Erdbeeren, Brombeeren und Pilzen. Ich denke an meine beste Freundin und daran, wie viel mir die Freundschaft mit ihr bedeutete. Ich sehe die Menschen, die trotz harter Schicksalsschläge nicht zerbrachen, die Kraft fanden, weiterzuleben. Und dann sage ich mir selbst, ja, auch das kleine Dorf in Sibirien wird immer seine besondere Bedeutung behalten. Vor vielen Jahren habe ich es verlassen, ging fort, um auf den Spuren meiner Vorfahren in meine Urheimat zurückzukehren. Das Land, in dem der Beginn dieser Spuren leider nicht mehr auszumachen ist. Fragte mich jemand, wo meine Heimat nur wirklich ist, so weiß ich im ersten Moment keine Antwort darauf. Vielleicht ist dies ein Ansatz. Heimat ist überall dort, wo ich von Liebe und Frieden umgeben bin.
Fräulein Steff, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Das war sehr interessant und ich kann allen Interessierten nur das Buch empfehlen, das ich dann auf unserer Webseite www.radio-iserlohn.de vorstellen werde. Planen Sie auch Lesungen?
Ja, obwohl ich bis jetzt noch keine Lesungen hatte. Das erste Buch ist ja 2014 rausgekommen, kam irgendwie nicht dazu. Aber am 18. November 2016, an einem Freitag, ist eine Lesung in der Stadtbücherei Hemer geplant.
Um wie viel Uhr?
Um 19 Uhr.
Das nächste Literaturmagazin können Sie hören am 10. Oktober. Mein Gast wird sein Dr. Gottfried Abrath und ich kann Ihnen da heute auch schon eine spannende Sendung versprechen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch einen entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Garst.